Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Enken Landgräbe bei uns zu Gast. Sie ist Diplompädagogin und arbeitet seit einigen Jahren für den Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holsteins in Kiel. Dieser Verein wird ausschließlich durch Spenden finanziert und durch sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützt. Wir reden unter anderem über die verschiedenen Angebote des Vereins, sowohl für trauernde Familien als auch für Schulen und andere Einrichtungen. Dabei erzählt Enken, wie zum Beispiel ein Nachmittag in den Trauergruppen mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Begleitpersonen abläuft. Des Weiteren berichtet sie, wie man von Anfang an einen guten Umgang mit dem Thema Tod und der Kommunikation darüber finden kann. Besonders beeindruckend und inspirierend dabei fand ich, wie ruhig und empathisch Enken mit dem Thema Trauer, Verlust und Tod umgeht und wie viel Raum und Freiheit bei stets professioneller Begleitung den betroffenen Kindern und Jugendlichen an diesem Ort geboten werden. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle interessierten Eltern und Jugendlichen einige Einblicke in die Arbeit des Vereins für trauernde Kinder gewähren konnten. Vielleicht findet sich der ein oder andere in den Themen wieder und kann durch diesen Podcast hilfreiche Tipps oder eine Anlaufstelle geboten bekommen. Viel Spaß nun beim Podcast. Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Wir sind heute zu Gast beim Verein für trauernde Kinder in Kiel und sprechen mit Enken Landgräbe. Genau, Enken, du arbeitest bei dem Verein schon, ich weiß gar nicht genau wie lange, kannst du gleich einmal erzählen. Vielleicht erzählst du einmal kurz, auch wenn es unspektakulär ist, wie du dazu gekommen bist und wie eure Arbeit hier so aussieht.
Ja, ich arbeite seit ungefähr 6 Jahren beim Verein und tatsächlich bin ich über einen Zufall dazu gekommen. Also das war eigentlich nicht so mein berufliches Profil, aber ich war auf der Suche und dann über eine gemeinsame Bekannte habe ich dann den Weg hierher gefunden und kann sagen, habe es bis heute nicht bereut.
Und der Verein, wie lange gibt's den schon? Wie wurde der gegründet? Das ist ja wahrscheinlich so eher aus Spenden initiierter Verein, oder?
Genau, ist als rein ehrenamtliche Initiative gestartet 2004. Also wir hatten gerade unser Jubiläumsfest vor 2 Jahren. Und anlässlich eines Unglücksfalls hier in Kiel, wo Kinder ertrunken sind im Drachensee und es kein Angebot für die trauernden Geschwister, Kinder und Freunde und Freundinnen gab. Und dann haben eben 2 Frauen das als ehrenamtliche Initiative gestartet. Und der Verein hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ja, und ist jetzt da, wo er heute ist, mit insgesamt 6 Kindertrauergruppen und einer Jugendtrauergruppe und einem großen Bereich Fachberatung für Schulen und Kitas.
Ja, schön, dass du heute mit uns hier zusammen bist. Kannst du dann noch mal ganz kurz ein bisschen erklären, wie der Verein zusammengesetzt ist, wie viele Leute ihr seid und wie das dann so konkret aussieht? Also ihr habt ja wahrscheinlich dann jeden Tag ein Angebot, habe ich jetzt gerade mitbekommen.
Genau, wir haben 6 Kindertrauergruppen für Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren. Eine Jugendtrauergruppe für Jugendliche ab ungefähr 13, ist ja ganz unterschiedlich, wie weit entwickelt die in dem Alter sind, bis 18 Jahren. Und unsere Trauergruppen finden alle 14 Tage statt. Hm. In den Schulferien haben wir keine Gruppe. Und in jeder Gruppe sind ungefähr 10 bis 12 Kinder und begleitet wird die Gruppe von einem großen Team ehrenamtlicher Personen. Das sind pro Gruppe ungefähr 8, 9, 10 Ehrenamtliche. Also ein ganz hoher Begleitungsschlüssel, ganz anders als man das aus Schule oder Kita zum Beispiel kennt. Und das ist auch, finde ich, das Wertvolle hier an der Arbeit, dass eben Menschen da sind, die ganz ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. Und jeder Gruppennachmittag wird auch hier fachlich begleitet von einer hauptamtlichen pädagogischen Fachkraft. Und wir sind hier im Team 4 hauptamtliche Pädagoginnen, alle in Teilzeit beschäftigt.
Und die ehrenamtlich tätig sind, haben die eine spezielle Ausbildung oder was ist quasi die Voraussetzung, dass man das machen darf?
Also man sollte über 18 Jahre alt sein und Lust haben, mit Kindern zu arbeiten und keine Scheu vor dem Thema Tod und Sterben haben. Und unser ehrenamtliches Team schulen wir selber nach unserem Konzept, nach dem wir hier arbeiten und bilden das Team auch kontinuierlich weiter fort.
Und was ist das Besondere an dem Konzept? Gibt es da irgendwie, kannst du das kurz erklären?
Also wir arbeiten angelehnt an die klientenzentrierte Therapie nach Carl Rogers. Das heißt, eigentlich geht es im Wesentlichen darum, sich zurückzunehmen, den Kindern mit einer wertschätzenden, akzeptierenden Haltung zu begegnen, ihnen gut zuzuhören und wir sagen immer, alle Antennen auf Empfang zu schalten und einfach den Raum zu geben für all die Emotionen, die in Zeiten der Trauer da sind.
Und du selber, du hast Sozialpädagogik studiert, ist richtig, oder?
Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und bin Diplompädagogin und meine Kolleginnen, die sind ja Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen. Und wir haben fast alle eine Zusatzausbildung als Trauerbegleiter.
Genau, das wäre noch eine Frage gewesen, genau. Und habt ihr auch irgendwie so eine Art Supervision für euch? Oder gibt es da auch jemand, der regelmäßig kommt, um euch irgendwie aufzufangen? Also habt ihr bestimmt auch, also es ist ja psychisch auf jeden Fall belastend, egal wie man damit jetzt umgeht.
Wir haben einmal Supervision für unser ehrenamtliches Team. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, nicht mit einer Belastung nach Hause gehen und dass wir eben den Raum bieten, das, was man hier erlebt, auch nochmal gemeinsam zu reflektieren. Das findet dreimal jährlich statt und wird von einer externen Supervisorin angeboten. Und wir Hauptamtlichen nutzen aber auch Supervision.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, eure Arbeit, wie sieht die so konkret aus? Wir sitzen hier gerade in so einer offenen Küche, sage ich mal. Wir wurden schon rumgeführt durch verschiedene Räume. Es ist sehr kreativ. Es ist alles offen, genau. Und es gibt Toberäume, haben wir schon gesehen. Aber vielleicht kannst du einmal vorstellen, wenn die Treffen hier so stattfinden mit den Jugendlichen, gibt es verschiedene Gruppen. Und genau, was macht ihr dann so mit den Kindern und deren Begleitung, sage ich mal?
Also ein Gruppennachmittag beginnt immer damit, dass sich das ehrenamtliche Team zur Vorbesprechung trifft. Viele kommen ja auch noch aus dem beruflichen Alltag und dann geht es auch darum, sich ein bisschen darauf einzustellen, was erwartet uns an diesem Nachmittag, eben dieses zu machen, alle Antennen auf Empfang zu schalten, sich auszutauschen, wie viele Kinder kommen heute, haben wir neue Kinder, wer ist bei denen gestorben? Und die Vorbesprechung dauert eine Dreiviertelstunde und dann kommen die Familien. Und dann bitten wir die herein und dann teilt es sich auf. Jedes Kind, das zu uns in die Trauergruppe kommt, wird begleitet von einer erwachsenen Bezugsperson. Und die Kinder bleiben dann hier bei uns im Gruppenraum und versammeln sich im Sitzkreis. Und die Erwachsenen gehen nach nebenan in den Angehörigenraum und haben da eben auch ein moderiertes Selbsthilfegespräch. Und jeder Gruppennachmittag beginnt mit einem Ritual, unserem Kerzenritual, wo jedes Kind, das möchte, eine Kerze anzünden kann für die verstorbene Person oder auch für einen Wunsch oder für jemanden, an den man denkt. Und im Anschluss daran geht unser Holzherz im Kreis herum und die Kinder können erzählen, was sie gerade beschäftigt, wie sie da sind oder was sie auch die letzten 14 Tage erlebt haben.
Und habt ihr vom Alter her einerseits eine Begrenzung und andererseits werden die Gruppen auch so ein bisschen zusammengesetzt, dass es vom Alter her passt oder ist das ganz offen?
Also 4 bis 13 ist ja eine große Spanne und erstaunlicherweise funktioniert das aber total gut. Also ich erlebe das so, dass die untereinander so ein bisschen wie Geschwister sind und dass es auch total gut ist, dass Große und Kleine zusammen in einer Gruppe sind, weil Große zum Beispiel manchmal schon Worte haben für das, was passiert ist, die kleinen Kindern eher noch fehlen. Und man merkt das so ein bisschen, dass die auch fasziniert und interessiert auf die Großen gucken. Und das funktioniert wunderbar mit dieser Gruppe. Großen Altersspanne.
Und was würdest du denn konkret sagen oder beschreiben, wie Kinder anders trauern als Erwachsene? Oder gibt es so alterstypische Reaktionen auch auf die Trauer, auf den Tod? Kannst du dazu irgendwie noch mal was erzählen?
Also es gibt schon Unterschiede zwischen Erwachsenentrauer und Kindertrauer. Gemein ist eigentlich, dass es nicht nur eine Emotion ist Trauer, sondern eben ganz, ganz viele. Und insbesondere bei Kindern können die auch super schnell wechseln. Und das ist oft das, was uns Erwachsene irritiert, was aber ganz normal ist. Und es gibt das Bild, dass wir Erwachsenen quasi in einem unendlichen Meer von Trauer uns befinden nach einem Verlust, wo man vielleicht kein Ufer sieht, wo die Wogen über einem zusammenschlagen. Und das Bild für Kindertrauer ist, dass Kinder eher in Pfützen trauern. Das heißt, sie springen da ganz, ganz schnell rein, sind mittendrin in der Emotion und sie sind aber auch in der Lage, ganz, ganz schnell wieder herauszuspringen. Und das finde ich ist eigentlich eine super gute Resilienzstrategie von den Kindern, weil es ja ein bisschen dieses unermessliche Leid in kleinere Portionen zerteilt.
Und ab welchem Alter sagt ihr jetzt, dass Kinder auch den Tod und die Trauer verstehen? Also wie alt müssen die sein? Du sagtest jetzt, die Gruppen sind ab dem 4. Lebensjahr und darunter...
Ja, deine Frage bezieht sich ja eher auf das Todesverständnis. Ja. Das ist ja eigentlich für Trauer eher unerheblich sozusagen. Also spielt für uns, für die Aufnahme in den Trauergruppen eher keine Rolle.
Okay.
Und Todesverständnis entwickelt sich bis zum Jugendalter entlang bestimmter Dimensionen und ist natürlich so wie alles Entwicklungstechnische sehr, sehr unterschiedlich und lässt sich schwer in Raster passen.
Okay. Und wie gestaltet sich die Kontaktaufnahme zu euch? Also es ist meistens so, dass die Eltern anrufen oder werdet ihr auch, weiß ich jetzt nicht, von Verwandten oder was ist so das Häufigste?
Ich würde sagen, überwiegend ist es ein Elternteil, aber die anderen Sachen, die du skizziert hast, die kommen auch vor. Und der Weg, wie die Familien zu uns Kontakt aufnehmen, ist entweder, dass sie anrufen, wobei ich sagen muss, das machen eher weniger. Sie nutzen eigentlich gerne unser Kontaktformular über die Webseite, wo man dann einfach erstmal aufschreiben kann, was passiert ist. Und wir rufen dann an und bieten eben an, dass wir einen Termin für ein erstes Gespräch vereinbaren. Wir stellen immer frei, ob das erste Gespräch nur mit der erwachsenen Person stattfindet, dass man nochmal den Raum hat, ohne Kinderohren zu erzählen, was passiert ist. Auf jeden Fall gibt es aber immer ein Gespräch mit dem Kind, damit es eben weiß, was passiert hier eigentlich, wie sieht das hier aus und was kommt da auf mich zu.
Und wie lange läuft im Schnitt so eine Begleitung? Also kann man das grob sagen? Ist das über einen Prozess über Wochen, Monate, Jahre? Wahrscheinlich ja eher nicht, denke ich, aber habt ihr da so einen Durchschnitt, wo man sagen kann, dann gehen die wieder?
Wir geben nicht vor, wie lange die Familien bei uns bleiben. Da ist das Kind der Chef. Die dürfen sagen, wie lange sie das Angebot hier wahrnehmen möchten. Und man kann sagen, dass die meisten 1 bis 2 Jahre zur Gruppe kommen. Und dann gibt es natürlich die, die sich früher wieder verabschieden, weil es gerade nicht das richtige Angebot ist oder logistisch im Familienalltag gar nicht abbildbar ist, vor allem wenn dann ein Elternteil gestorben ist. Und wir haben aber auch die Familien, die 6 Jahre zu uns kommen oder in der Kindergruppe so alt werden, dass man noch in die Jugendgruppe wechselt.
Und mich würde nochmal interessieren, wie seht ihr das? Ist eigentlich dieses Thema Trauer, Tod, ist es jemand in der Familie gestorben? Ist das immer noch ein Tabuthema eigentlich bei Kindern und auch Erwachsenen? Und mich würde nochmal interessieren, ganz konkret, was gebt ihr Eltern denn so mit an die Hand, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da ist jemand gestorben und man trauert ja als Eltern auch selber. Also das ist ja eigentlich, glaube ich, das Schwierige, das Kind zu begleiten und seine eigene Trauer zu verarbeiten?
Also deine erste Frage, ein Tabuthema ist es, glaube ich, bei uns Erwachsenen, bei Kindern an sich ja eigentlich gar nicht. Die gehen ja ganz unbedarft daran, aber natürlich lernen sie von uns. Und wenn wir Hemmungen und Schwierigkeiten haben, über das Thema zu sprechen, dann merken sie auch, oh, okay, da bin ich dann auch mal vorsichtig. Aber wir ermutigen alle Menschen, die zu uns kommen, mit Kindern offen und ehrlich zu kommunizieren und natürlich kindgerecht. Also da muss man dann vielleicht schon 2-3 Mal drüber nachdenken, welche Worte man wählt, um mit Kindern zu sprechen. Und dabei können wir aber gut beraten, Tipps geben, zum Beispiel auch was Bilderbücher angeht, die helfen können, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Ganz oft kommen zum Beispiel Fragen rund um Trauerfeier. Soll ich mein Kind damit hinnehmen oder nicht? Und da ermutigen wir auf jeden Fall immer dazu, Kinder einzubeziehen. Eigentlich in alles, was rund um dieses Thema passiert. Also auch schon in Zeiten der Krankheit zum Beispiel, da auch offen mit den Kindern zu sprechen. Und bei einer Trauerfeier können Kinder die Musik auswählen. Sie können den Sarg oder die Urne bemalen. Und überall, wo Kinder die Erfahrung machen können, selbstwirksam zu sein und nicht so einer Ohnmacht ausgeliefert zu sein, das hilft ihnen auf jeden Fall in ihrem Weg durch die Trauer.
Und wenn es jetzt irgendwie auch ja Kinder gibt oder vielleicht auch Eltern oder Begleitpersonen, wo ihr denkt, Mensch, die brauchen noch mehr Unterstützung, habt ihr da in Anführungsstrichen auch so einen kurzen Draht zu Hilfen wie irgendwie, sei es jetzt Psychotherapeuten oder so, weil das erleben wir natürlich oft in unseren Praxen, dass wir Kinder sehen, wo wir denken, die bräuchten vielleicht doch irgendwie mehr Unterstützung und doch nochmal eine psychotherapeutische Behandlung, sei es, dass sie ganz starke Verlustängste entwickeln, ganz starke Trennungsängste, wo man wirklich sieht, okay, das geht jetzt über die, wenn man es überhaupt normal nennen kann, über die normale Trauer hinaus. Habt ihr da ja vielleicht irgendwie einige Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Also erstmal normale Reaktion kann man das durchaus nennen, weil es ja tatsächlich eine normale Reaktion auf den Verlust ist und eben keinen Krankheitswert hat. Aber wir gucken genau hin, genau wie du das gesagt hast. Manchmal gibt es eben Kinder, Jugendliche oder auch die Erwachsenen, die zu uns kommen, die mehr Unterstützung brauchen. Und ja, wir wünschen uns eine Überholspur, wie wir schneller an Unterstützungsgebote kommen. Die haben wir aber nicht. Und wir erleben genau das Gleiche hier, dass Menschen wirklich ganz, ganz dringend Hilfe brauchen und die über Wochen und Monate sehr oft nicht bekommen.
Und bietet ihr dann manchmal in dem Rahmen, wenn es so wirklich gebraucht wird, engmaschigere Termine an? Ist das überhaupt möglich und leistbar? Also ist mir klar, dass ihr die Kapazitäten wahrscheinlich auf keinen Fall habt, aber macht ihr es irgendwie trotzdem?
Ja, wir bieten Einzelbegleitung an, entweder flankierend zur Teilnahme an der Gruppe oder auch als Ersatz dafür, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, möchte auf gar keinen Fall in eine Gruppe gehen. Die Einzelbegleitung wird von den pädagogischen Fachkräften durchgeführt, ist aber ganz wichtig auch nur eine Begleitung und keine therapeutische Intervention. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Raum, den man den Kindern da geben kann, aber es kann auch keine Therapie ersetzen.
Nee, verstehe ich. Und genau, jetzt sind wir einmal bei den Trauergruppen gewesen. Ich hatte jetzt letztens wir hatten auch einen Todesfall in der Schule meiner Kinder. Es war eine größere Schule. Und da habe ich gehört, dass ihr auch so etwas macht, dass ihr also auch noch in Schulen geht und dort auch dann ja begleitet. Wie viele Aufgaben habt ihr noch so? Oder genau, wie läuft sowas dann ab? Werdet ihr dann auch kontaktiert direkt von den Schulen oder?
Genau, das ist der große Bereich der Fachberatung, den wir eben für Schulen, Kitas, medizinische Einrichtungen oder andere pädagogische Einrichtungen anbieten. Einmal, dass man uns anrufen kann, wenn man ein Kind begleitet, das in Trauer ist, oder eben auch in einen akuten Todesfall, zum Beispiel in der Schulgemeinschaft, dass uns die Schule kontaktieren kann und wir dann dazukommen und mit den Fachkräften arbeiten oder eben auch mit, wenn ein Kind an der Schule verstorben ist, mit der betroffenen Klasse. Immer je nachdem, was die Einrichtung und die Menschen vor Ort so brauchen und sich wünschen. Und genau, dann kommen wir und helfen.
Und arbeitet ihr noch mit anderen Sachen zusammen? Also ich denke jetzt gerade an Hospiz oder solche Sachen. Also macht ihr da auch eine Kooperation oder ist das eher alles getrennt?
Nee, also das sind unsere Kooperationspartner, die stationären Hospize, die Hospizinitiativen hier im Umfeld oder auch die anderen Trauergruppen, die es ja durchaus im Land Schleswig-Holstein auch gibt. Und wenn uns eine Anfrage aus Heide erreicht, dann wird eine Familie ja wahrscheinlich nicht bis nach Kiel fahren, aber wir vermitteln dann eben immer an wohnortnahe.
Und um nochmal auf die Schulen zurückzukommen, kannst du da vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben oder so insgesamt, oder was man sich so wünschen könnte, wie in Schulen, Kitas, wie überhaupt ja mit dem Thema oder so umgegangen wird. Das kann man wahrscheinlich nicht kurz zusammenfassen, aber wie man so ein bisschen dieser Ohnmacht entflieht und wie man vielleicht den Kindern da auch irgendwie begegnen sollte, wenn sowas passiert ist.
Also gut ist natürlich, wenn das Thema schon im Vorfeld, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist, einen Platz bekommt im Kita-Alltag oder eben auch im Unterricht. Und das lässt sich eigentlich auch gut umsetzen. Der Tod kann ja in der Schule zum Beispiel in unterschiedlichen Unterrichtsfächern einen Platz bekommen. In der Kita kann man mal über einen toten Vogel oder einen Regenwurm, den man dort findet, ins Gespräch kommen. Das hilft auf jeden Fall den Betroffenen, wenn das Thema nicht mehr so tabuisiert ist. Wenn dann etwas passiert ist, dann ist eigentlich das Allerwichtigste, das, was auch im privaten Kontext geht, nämlich offen, zeitnah, ehrlich, kindgerecht kommunizieren. Also Kommunikation als allerersten Schritt ist mit das Wichtigste. Und danach geht es ganz viel darum, den Kindern Raum zu geben in dieser Ausnahmesituation für alle Gefühle, die da sind. Auch mal den Schul- und Alltag zu unterbrechen und klarzumachen, hier ist gerade ein Mensch gestorben und wir halten jetzt einfach alle mal inne. Und auch einen Raum zu bieten, wo zum Beispiel der verstorbenen Person noch länger gedacht werden kann, dass man einen Kondolenz Buch irgendwo auslegt oder einen Gedenktisch einrichtet. Und bei allem die Kinder und Jugendlichen mit einbezieht, sie auch fragt, was sie vielleicht für Ideen haben. Da kommen manchmal ganz, ganz tolle Sachen bei raus und ihnen eben die Möglichkeit gibt, mitzugestalten.
Ja, genau, so ist das in der Schule auch passiert. Es wurde ja ein Trauerraum eingerichtet und meine Tochter hat halt auch erzählt, dass manche Klassen auch Bilder aufgehangen haben von der verstorbenen Person, die das halt gerne wollten. Und da dachte ich auch, was für ein toller Umgang irgendwie damit, ne? So, dass er halt noch dabei ist und einfach da ist. Und ja.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, glaube ich, dass man das einfach übergeht.
Ja. Ja.
Und kannst du noch mal ganz kurz auch was zu euren finanzieller Situation erzählen, wenn du magst? Ich glaube, viel ist ja auch auf Spendenbasis wird finanziert. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die sich irgendwie engagieren möchten.
Ja, also wir finanzieren uns tatsächlich fast ausschließlich über Spendengelder. Einzelne Projektförderungen gibt es mal, aber wir bekommen zum Beispiel keine institutionelle Förderung oder Gelder von der öffentlichen Hand für das, was wir machen. Das heißt, wir sind wirklich ganz massiv angewiesen darauf, dass Privatpersonen und Unternehmen und Stiftungen uns eben spenden und die Arbeit unterstützen. Bisher hat es immer geklappt, aber es gab auch schon durchaus Jahre, in denen das wirklich.
Das heißt, ihr würdet euch eigentlich wünschen, dass ihr auch noch anders unterstützt werdet von jemanden. Ja, das ist ja, weil eigentlich finde ich ja tatsächlich, das ist ja schon schwer, das alles auf Spendenbasis wahrscheinlich zu machen. Und wenn man mal überlegt, dass ja auch, ich sag mal, die Krebserkrankungen werden immer mehr, dass man ja eigentlich solche Leute wie euch dringend braucht für die Kinder. Das ist ja. Wäre schon schön, wenn das noch anders unterstützt werden würde, ja?
Ja, finde ich auch. Also für mich gehört das eigentlich auch zur Daseinsvorsorge und ist ein wichtiger Baustein auch für psychische, mentale Gesundheit für Kinder, Jugendliche und auch die Erwachsenen finden ja auch einen Raum hier für ihre Trauer. Und das hat, also ich finde es auf jeden Fall unterstützenswert.
Ja. Und kommen die Kinder denn in verschiedenen Konstellationen? Das hatte ich vorhin vergessen. Also immer mit Eltern oder gibt es auch andere Familienkonstellationen oder Freunde oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich hatte ja gesagt, jedes Kind kommt in Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson und wer diese Bezugsperson ist, die das Kind begleitet, ist unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es eben ein Elternteil, aber das kann auch die Oma übernehmen oder der Patenonkel.
Und ich denke jetzt mal an unsere Praxisarbeit. Kommt ihr manchmal auch so an sprachliche Barrieren? Also es haben wir zumindest immer mehr, dass man wirklich irgendwie auch gerade irgendwie so, wenn wir jetzt Vorsorgeuntersuchungen machen oder auch wichtige Gespräche, dass man dann eben doch eine sprachliche Barriere einfach dazwischen steht. Und ich hasse nichts mehr als dann mit Google Translate das irgendwie zu versuchen. Na klar, im akuten Notfall machen wir das. Aber habt ihr da auch, ich sag jetzt mal, anderssprachige Personen, die irgendwie mal einspringen können? Oder wie geht ihr damit um, mit solchen Anfragen?
Also erstmal haben wir nicht so viele Anfragen, mit denen das der Fall ist. Ich glaube, da sortiert sich das im Vorfeld schon, weil ja auch Trauer und der Umgang mit Trauer kulturell geprägt ist und die vielleicht da andere Coping-Strategien haben und das mehr in der Community stattfindet und das Hilfesystem sozusagen weniger in Anspruch genommen wird. Aber die Menschen kommen durchaus zu uns und für uns ist die Sprachbarriere in Bezug auf die Kinder überhaupt kein Problem, weil sowieso ganz, ganz viel nicht sprachlich abläuft. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Angehörigengruppe, wo dann die erwachsene Person, die eben begleitet sitzt, da läuft es natürlich über Sprache. Und wir haben das schon gemacht und gut aufeinander geachtet und langsam gesprochen und Rücksicht genommen. Aber ich muss schon sagen, ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand dann länger hier geblieben ist.
Ja, verstehe ich. Du sagtest gerade ja, bei den Kindern und Jugendlichen, oder ist es nicht unbedingt auf die oder ist es nicht nur in Bezug auf Sprache alles wichtig, sondern was macht ihr da so genau? Also wir haben diese Kerzen gesehen, dann sind hier Bilder, genau, vielleicht noch so ein paar Beispiele, falls jemand denkt, ach Mensch, ich wende mich auch irgendwie an euch. Ja, wie kann man sich das vorstellen? So muss man handwerklich begabt sein.
Also unser Ansatz für die Arbeit mit den Kindern ist ja ein situativer. Das heißt, die Kinder entscheiden, was sie hier machen. Und ich sag mal so, unser Raum ist wie ein Buffet, der macht ganz viele Angebote. Wir haben Spielsachen, die zum Rollenspiel einladen, zum Beispiel eine Spielküche. Oder wir haben ein Playmobil-Krankenhaus, wo die Kinder auch manchmal das nachspielen, was sie im medizinischen Kontext erlebt haben. Wir bereiten immer ein Kreativangebot vor, das auch einen Bezug hat zur Erinnerungsarbeit, dass die Kinder zum Beispiel hier eine Kerze gestalten können für die verstorbene Person, die sie dann auch mit nach Hause nehmen können, da nochmal anzünden können. Und die Erwachsenen, Ehrenamtlichen, die Kinder hier begleiten, sind einfach an der Seite der Kinder und ich sag mal, folgen ihnen nach und spiegeln einfach ihre Gefühle bei dem, was sie hier so tun. Genau, sind an ihrer Seite, wenn sie im Toberaum sind und da auf dem Kissen einkloppen, weil einfach auch ganz viel Wut da ist. Ja, das heißt, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, dann ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man sich ein wenig zurücknehmen kann und dass man Lust hat, mit Kindern zu arbeiten.
Und wenn man sich jetzt engagieren möchte, wie muss man sich das vorstellen vom Zeitaufwand her? Also du sagst ehrenamtlich, das heißt, man müsste ja schon wahrscheinlich dann alle 14 Tage dabei sein. Was ist das für ein Zeitumfang?
Genau, wir wünschen uns natürlich eine verlässliche, verbindliche Begleitung der Kinder in den Gruppen, damit die da nicht eben auch noch einen Beziehungsabbruch erleben. Und Ehrenamtliche sollten bei uns in der Lage sein, alle 14 Tage von 15.45 Uhr bis ungefähr 18.45 Uhr die Gruppe eben zu begleiten. Und dazu kommen dann eben unsere Fort- und Ausbildungsveranstaltungen.
Und so abschließend hätte ich nochmal die Frage, was würdest du als Tipp oder Verhaltensregel jetzt jemandem mitgeben, was man einem Kind, was wirklich jetzt jemanden verloren hat, auf jeden Fall nicht sagen sollte oder ja, wie man sich nicht verhalten sollte? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du denkst, oh, das bitte gar nicht machen?
Auf sprachlicher Ebene zum Beispiel, dass man das, was passiert ist, mit klaren Worten benennt und nicht beschönigt, indem man zum Beispiel sagt, Mama ist eingeschlafen. Da kann man sich ja vorstellen, dass das kindliche Ängste vom Einschlafen hervorruft. Genau, das gilt zum Beispiel auch, wenn man einfach sagt, Onkel Timo ist im Krankenhaus gestorben, dann kann das natürlich zu Ängsten vom Krankenhaus führen, obwohl der Fakt an sich ja stimmt, aber da kommt es dann eben darauf an, ein bisschen mehr Kontext zu geben und zu erklären, dass es eben schwere Krankheiten gibt, die man im Krankenhaus behandeln muss, aber dass Behandlungen auch erfolgreich sein können und die meisten Kinder sind auch in der Lage, das zu verstehen, wenn man es ihnen gut und kindgerecht erklärt.
Und das würdest du auch schon in jedem Alter machen, so wie ich das verstanden habe, ne? Also nicht nach dem Motto, gutes Kind ist erst 3, wir kehren das mal so ein bisschen unter den Tisch, sondern eigentlich immer offen und ehrlich das wirklich so kindgerecht erklären, wie es möglich ist, ne?
Genau, denn die Kinder merken eigentlich sehr, sehr schnell, wenn mit ihnen nicht ehrlich umgegangen wird und irgendwas im Busch ist, was sie nicht greifen können.
Und ich hätte noch mal eine Frage, wenn man sich ehrenamtlich hier engagieren möchte. Vorweg, würde man da auch von euch irgendeine Art von Fortbildung oder Ausbildung erhalten? Wie läuft das so ab?
Wir laden alle, die sich für ein Ehrenamt hier interessieren, auch zu einem Kennenlerngespräch an, damit man eben weiß, was wird erwartet, wie funktioniert das hier. Und wir bilden einmal im Jahr unsere neuen Ehrenamtlichen aus. Das ist immer im September. Und wenn man dieses erste Modul gemacht hat, dann kann man auch in der Begleitung der Gruppen starten und dann schließen sich noch 3 weitere Ausbildungsmodule an, die man aber sukzessive während des Ehrenamtes dann machen kann. Ich muss sagen, dass unsere Schulung für September schon jetzt ziemlich voll ist, aber man kann sich natürlich trotzdem nochmal melden. Manchmal bewegt sich da dann doch noch was oder wir führen dann eben eine Warteliste.
Und die Gruppen quasi, also wenn die Gruppe voll ist, also habt ihr da auch eine Warteliste oder klappt das eigentlich ganz gut, dass man relativ zeitnah einen Platz bekommt?
Bislang, seit ich beim Verein bin, hat es immer gut geklappt, bis wir gerade bei der großen RSH Hilft Helfen Aktion begünstigt waren, die unglaublich viel Reichweite und Öffentlichkeit für uns gebracht hat. Und im Zuge dessen haben wir eine 6. Gruppe eröffnet, um überhaupt den Familien ein Angebot machen zu können. Und die ist gerade Anfang März gestartet und wir haben jetzt schon wieder eine Warteliste, ich glaube mit 9 Familien. Darauf, ja, also gibt eine Warteliste.
Also habt ihr 6 Gruppen insgesamt, alle 2 Wochen?
Und zusätzlich die Jugendgruppe.
Okay. Und wie viele dürfen maximal in der Gruppe sein?
Also eigentlich ist 10 eine ganz gute Zahl. Wir sind im Moment in fast allen Gruppen darüber. Also bei 11, 12.
Und gibt es denn auch Sachen oder würdest du sagen, es gab auch schon mal Fälle, wo ihr dann an eure Grenzen kommt, auch vielleicht irgendwie was ganz Dramatisches, wo man dann sagt, oh Mensch, das können wir dann irgendwie gar nicht begleiten, weil es einem psychisch selber vielleicht auch sehr mitnimmt oder wie geht ihr mit sowas um?
Nee, natürlich sind das manchmal heftige Geschichten, die uns hier erreichen, aber wo sollen die Familien denn ein Zuhause finden für das, was ihnen passiert ist, wenn nicht hier?
Ja. Ja, und genau, Spenden hatten wir gehört. Genau, habt ihr bei RSH erhalten, habe ich auch gesehen. Wie kann man euch noch helfen? Also wenn man jetzt sagt, gibt es irgendwie so eine Art Förderverein für den Verein Trauernde Kinder oder kann man auch monatlich spenden oder genau, das können wir nachher in den Shownotes auch vermerken, aber dass du da vielleicht nochmal sagst, was euch mit am meisten hilft?
Also man kann natürlich Mitglied werden im Verein und dann auch mitbestimmen und mitgestalten, wie sich der Verein entwickelt. Und dann gibt es noch die Gruppe der sogenannten Sternwächter. Das sind Menschen oder Unternehmen, die uns mindestens 1.000 Euro im Jahr spenden. Und die laden wir dann auch noch mal regelmäßig ein zu Zusammenkünften hier im Verein, wo wir über die Arbeit informieren und Austausch untereinander ermöglichen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wertvolle Spende, weil es einfach verlässlich ist, ne? Das ist Geld, mit dem man definitiv planen kann.
Und sonst an sachlichen Dingen, ist das auch vieles auf Spendenbasis oder kauft ihr das lieber selber direkt? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Sonst kommt hier jeder mit irgendwie seinem ausgelagerten Spielzeug an.
Genau, also das, da müssen wir gut sortieren, weil wir ja auch nicht die Kinder überfordern wollen mit einfach zu viel Angebot hier. Und wir gucken da schon genau hin. Also es soll nicht heißen, dass wir nichts annehmen. Also zum Beispiel gute Bilderbücher eigentlich immer gerne. Sowas wie Verbrauchsgeschichten wie Tee oder Kaffee. Das ist etwas, was wir zum Beispiel auch regelmäßig brauchen.
Und Genau, so administrative Sachen, dafür habt ihr wahrscheinlich auch noch extra Leute eingestellt. Mhm. Sind die auch immer noch in den Gruppen dabei oder ist das getrennt dann quasi, dass jemand ja Marketing und Administratives macht? Und
genau, dafür sind zwei Kolleginnen zuständig. Eine macht die Geschäftsführung, den Verein, und dann geht es um Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Verwaltung und so weiter. Und die beiden Kolleginnen sind nicht mit in den Gruppen.
Okay, also ich fand das jetzt schon super viel Information. Genau, gibt's irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, was dir wichtig ist? Ich glaube, es sind schon total viele auch gute Tipps erfolgt. Also auch für mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bestimmt auch schon mal gesagt, also irgendwie der und derjenige ist im Krankenhaus gestorben, und habe da natürlich nicht drüber nachgedacht, dass eben auch Kinder damit verbinden, okay, wenn man dahin geht, dann stirbt man. Und aber wenn du jetzt noch sagst, Mensch, irgendwie, das wurde noch gar nicht erwähnt und das ist dir wichtig, kannst du gerne noch ein paar Schlussworte.
Also ich freue mich, dass ihr uns auch die Möglichkeit gegeben habt, über unsere Arbeit zu sprechen. Und das gilt natürlich auch weiterhin. Also falls es noch andere Menschen gibt, die das hören, die eine Idee haben, wie man uns noch eine Möglichkeit geben kann, uns zu präsentieren, das wäre auf jeden Fall hilfreich.
Genau, du sagtest gerade, wir sind ja hier jetzt in Räumen, genau, wo sind wir eigentlich, im Lerchenweg oder so?
In der Lerchenstraße.
In der Lerchenstraße, genau, hinterm Sophienhof. Und zum Beispiel, es wäre natürlich toll, auch wenn es irgendwo ein Gebäude gäbe mit Außengelände, ne? Das ist jetzt hier nicht machbar.
Genau, das wünsche ich mir manchmal, dass wir ein Gebäude hätten, wo es auch einen Garten gibt, dass man zum Beispiel auch mal mit den Kindern rausgehen kann und auch in der Natur was machen kann in Bezug auf Trauerarbeit. Das wäre ein Traum.
Macht ihr manchmal Ausflüge, dass ihr die ganze Gruppe nehmt und irgendwie an den Strand fahrt, oder, es fällt mir jetzt noch ein, wir müssen doch noch weiterreden, oder irgendwie so Freizeiten, die vielleicht auch mal mit Übernachtung sind, oder ist das?
Genau, also wir haben gruppenübergreifende Angebote für die Familien, dass wir zum Beispiel im Hochseilgarten sind oder dass wir auf dem Erlebnisbauernhof sind oder segeln gehen. Und einmal im Jahr in der dunklen Jahreszeit bieten wir für die Familien ein Familienwochenende an. Da sind wir auf dem Klinthof in der Nähe vom Wildpark Ekhold, haben den ganzen Hof für uns alleine und gestalten mit einem großen ehrenamtlichen Team für die Familien, groß und klein, gemeinsam kreativ werden, aber auch getrennte Angebote, und die Familien werden eben rundum versorgt und haben mal so eine richtige Auszeit vom Alltag.
Und müssen die Familien dafür dann bezahlen, zumindest Kost und Logis? Wahrscheinlich ja schon.
Nein, das ist alles spendenfinanziert. Also alles, was wir anbieten, ist für die Familien kostenfrei. Wir nehmen für die Teilnahme an den Gruppen so einen symbolischen Beitrag von 10 € im Monat. Das erhöht auch ein bisschen die Verbindlichkeit der Teilnahme. Aber wer das nicht zahlen kann, muss es auch nicht.
Mhm. Eine letzte Frage hätte ich noch, weil mich das tatsächlich auch in der Praxis manchmal Eltern fragen. Habt ihr ganz konkret Tipps zu Büchern, die man mit Kindern lesen kann? Oder habt ihr das irgendwo auf eurer Internetseite verlinkt, wo man sagt, okay, da kann man zu dem Thema gut das verarbeiten oder aufarbeiten oder schon überhaupt thematisch beginnen?
Also zum Thema Bücher finde ich immer ganz wichtig, dass das ein höchst individuelles Geschehen ist. Also auch als erwachsene Person, die mit dem Kind ein Buch liest, sollte man es vielleicht vorher einmal angeguckt haben und sich auch wohl damit fühlen mit dem Buch. Und ansonsten kann ich empfehlen, den Bücherkatalog Kind und Tod, der alljährlich erscheint. Das wird ehrenamtlich von Angelika Hunger gemacht, und auf unserer Webseite findet man den Link zu diesem Bücherkatalog. Sie kuratiert da alle Neuerscheinungen, schreibt Rezensionen dazu, klassifiziert das nach Verlustart, geeignet sein für bestimmte Altersstufen, und für 5 € kann man diesen Bücherkatalog eben erwerben, und der ist gerade für Fachkräfte aus Kitas oder Schule total wertvoll.
Ja, toll, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Enken. Dann, ja, haben wir jetzt hier auch schon irgendwie fast eine Dreiviertelstunde uns unterhalten. Ich fand es richtig toll und irgendwie auch, ja, mir gibt es dann auch ein gutes Gefühl eben, dass man ja auch Reichweite schafft und eben auf so tolle Arbeit wie eure aufmerksam macht. Und genau, meistens kommt was Gutes nach so einem Podcast, also sei es Spenden oder, ja, ich finde, es ist schon immer wichtig, weil viele Dinge weiß man einfach gar nicht. Ne? Ich bin auch durch Zufall jetzt wieder hier drauf gestoßen und es ist irgendwie schon toll, was für Arbeit und wichtige Arbeit auch so geleistet wird und teilweise ja auch unentgeltlich. Ja, sehr toll hier zu sein, sich das mal vor Ort anzuschauen. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es wieder weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit in forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.